wenn man diese Energiewende richtig macht, da kriegt man richtig große Investitionen. Das sind neue Arbeitsplätze, das sind Anlagen, die kann man wieder 40 Jahre betreiben. Die geben wieder Schwung in die Wirtschaft. Also, ja, das wäre meine Antwort. Ja, ja, natürlich, wenn man das verpennt oder schlecht macht, dann wird die Konkurrenz und die anderen Länder in der Welt wieder besser und rascher gehen. Aber komm, ja, stellen wir uns die Herausforderung, machen wir das mal richtig, Schulter drunter. Und dann gibt es auch Chancen. Ja, und da würde ich ansetzen.
Das ist Martijn van Koten, Mitglied des Vorstandes der OMV. Im Kommunalkredit-Podcast erzählt er uns, wie weit die Entwicklung von nachhaltigen Treibstoffen ist und warum man auch schon mit der grünen Transformation eines Konzerns beginnen kann, auch wenn man noch nicht von allen Problemen die Lösung weiß. Gleich zu Beginn spricht Martijn van Koten darüber, mit welchen Themen er sich in seinem Bereich Fuels and Feedstock überhaupt beschäftigt.
Den Fuels- und Feedstock-Bereich, wofür ich zuständig bin, war zuerst den Raffinerie- und Tankstellenbereich. Wir haben das aber wegen auch der kommenden Transformation, haben wir das umbenannt, weil es ist jetzt Kraftstoffbereich und auch den Rohstoff für Chemie, Fuels und Feedstock. Und wir werden natürlich nach und nach das schrittweise umbauen in einen nachhaltigen Kraftstoff und nachhaltigen Rohstoff für Chemie. Bereich. Und deswegen nennen wir das jetzt Fuels und Feedstock.
Die OMV möchte ja bis 2050 net zero sein, also keine Emissionen mehr verursachen. Und als Konsument denkt man sich, oh, wie kann denn ein Konzern wie die OMV, die sozusagen Treibstoffe produziert und Rohöl fördert, wie kann denn die überhaupt net zero werden, denkt man sich. Können Sie uns da ein bisschen erzählen, wie ein Konzern wie die OMV das verwirklichen kann?
Ja, wir haben uns als Ziel gesetzt, ein Netto-Null-Emissionen-Gesellschaft zu sein bei 2050. Das heißt, keine Emissionen, die aus dem Schornstein kommen, CO2, aber auch keine Scope 2, sogenannte Emissionen, die zusammenhängen mit der Elektrizität, die wir benutzen. Und auch keine Emissionen, die unsere Produkte verursachen, Scope 3, also wirklich netto null. Ja, es ist auch ganz klar, dass das natürlich eine ganze Reise sein wird. Ja, und das gehen wir schrittweise ambitioniert an. Aber wir haben auch wichtige Rolle jetzt, um die Kunden zu versorgen mit den Kraftstoffen und Produkten, die benötigt werden für das tagtägliche Leben. Und wir sind dann auch fest entschlossen, dass wir diese Rolle gut erfüllen, aber diesen schrittweise Umbau auch schaffen. Wie das genau aussieht, wissen wir alle noch nicht. Ja, das müssen wir auch zusammen entdecken. Zusammen meine ich Unternehmen, aber auch Gesellschaft und Kunden. Aber man kann sich schon vorstellen, Chemie geht in Richtung Kreislaufwirtschaft. Kraftstoffen gehen in Richtung erneuerbare Kraftstoffe. Zum Beispiel Bio oder auf synthetischer Basis von grünem Wasserstoff. Und Energie, da kennen wir natürlich schon die Sonnenenergie, Windenergie, aber auch Geothermie. Das gehört alles dazu. Aber das ist eine ganz lange Reise, mehr Jahrzehnte. Aber in diese Richtung gehen wir.
Also wenn man das plakativ beschreibt, wird dann die OMV im Jahr 2050 gar keine Ölfelder mehr haben oder Gasfelder, sondern die Rohstoffe, die sie verkauft und weiterverarbeitet, selbst produzieren.
Ja, es wird eine Mischung aus verschiedenen Lösungen sein. Ein Teil wird tatsächlich komplett ein Ersatz sein. Zum Beispiel Geothermie ist eine neue Wärmequelle oder neue Elektrizitätserzeugungsmöglichkeit. Teilweise wird es auch Umbau sein, wie erneuerbare Kraftstoffe, wo man sag mal biogene Rohstoffe benutzt und die können vor Ort produziert werden oder anfallen, zum Beispiel Altspeiseöle, aber die können auch importiert werden. Ja, das braucht doch nicht alles von OMV sein, das können wir auch uns besorgen und wir brauchen auch die komplette Wertschöpfungskette zu machen, aber das wird dann Ersatz sein. Und teilweise, und das wird vielleicht in 2050 nicht so sein, aber 2040 in dieser Transformation, wird auch natürlich noch für Chemie vielleicht noch fossiele Rohstoffe benutzt. Aber dann muss man sich damit auseinandersetzen, wie man CO2 zum Beispiel speichert. Ja? Also es wird eine Mischung aus all diesen Lösungen sein. Wie es genau aussieht, das wissen wir alle nicht, aber das werden wir entdecken. Deswegen hat de OMV jetzt auch relativ viel Aufwand stecken wir in Innovation, um diese neue Themengebiete aufzuschließen.
Was sind denn eigentlich nachhaltige Kraftstoffe Und wie weit steht denn die OMV oder die Gesellschaft bei der Entwicklung dieser Kraftstoffe?
So, nachhaltige Kraftstoffe wären Kraftstoffe, die erneuerbar sind. Und ein Beispiel ist natürlich biogene Kraftstoffe. Die sind im Moment auch schon im Einsatz. Es gibt schon Ethanol, die zugemischt wird an Benzin. Und es gibt auch zum Beispiel Biodiesel, die zugemischt wird bei Diesel. Gut, das sind jetzt kleine Anteile, das wird dann 100%ig sein. Aber diese sind erneuerbar. Ja? Die fallen immer wieder an, die Natur wächst nach und dann hat man wieder diese Kraftstoffe. Wenn man die dann benutzt zum Fahren, zum Fliegen, dann gibt es zwar CO2-Emissionen, aber die waren ja kurz vorher, diesen CO2 war schon in der Luft, die ist von der Natur abgefangen worden. Dann sind Getreide und so weiter angewachsen und dann die Abfallprodukte vorzugsweise, weil wir möchten nicht in Konkurrenz stehen mit Lebensmitteln, aber die Abfallprodukte, Altspeiseöl und so weiter, kann man verwenden für nachhaltige Kraftstoffe. Das ist ein großen Bereich und das ist ein Bereich, das jetzt schon wirtschaftlich ist und auch groß eingesetzt wird. Wir haben uns selber zum Ziel gesetzt, bis 2030 1,5 Millionen Tonnen von diesen Kraftstoffen zu produzieren. Auch das ist schon aktuell auch schon Fakt. Wir haben noch nicht 1,5 Millionen Tonnen, aber eine richtig große Menge. Wir haben eine 130.000 Tonnen im Jahr Produktionsanlage in Schwechat fertiggesteld. In 2024 und auch jetzt erfolgreich hochgefahren. Und da machen wir diese nachhaltigen Biodiesel-Komponenten, außer als Speiseölen und andere Rohstoffen, die erneuerbar sind. Und das können wir jetzt benutzen, um auch die CO2-Emissionen von unseren Dieselkraftstoffen zu verringern.
Es gibt ja auch Sustainable Aviation Fuels, also Kraftstoffe für den Flugverkehr, die nachhaltig sind. Spielt da auf diesem Feld die OMV auch mit bei den Sustainable Aviation Fuels?
Auf jeden Fall. Etwa die Hälfte dieser 1,5 Millionen Tonnen, die wir uns zum Ziel gesetzt haben für 2030, sollte Sustainable Aviation Fuel werden. Da produzieren wir auch schon eine kleine Menge, 4 Kiloton, 4.000 Tonnen im Jahr in Schwechat. Das benutzen wir jetzt auch als Zusatz zu den normalen Jet Fuel. Die zum Beispiel auch am Flughafen in Wien benutzt wird. Und diese Menge wollen wir hochskalieren von 4 Kiloton bis etwa 500 bis 700 Kilotonnen im Jahr. Also die Hälfte etwa von diesen 1,5 Millionen Tonnen. Dafür haben wir auch jetzt in 2024 eine Investitionsentscheidung für eine große Investition in die Raffinerie in Rumänien getätigt. Da investieren wir in eine 260 kiloton erneuerbare Kraftstoffanlage, Produktionskapaziteit im Jahr, und etwa die Hälfte davon ist Sustainable Aviation Fuel. Also das wäre unser erste große Schritt. Die Anlage wird auch fertiggesteld werden, gut bevor 2030. Und damit können wir dann auch unsere Kunden schon mal versorgen mit dieser Menge.
Für mich als Beobachter sind diese Maßeinheiten immer noch sehr abstrakt. Wenn Sie das vergleichen würden mit den aktuellen Produktionsanlagen noch für fossile Energieträger, würden Sie sagen, das sind wirklich noch so Baby-Steps am Anfang? Oder sind das wirklich schon Größen, wo man sagt, da funktioniert die Transformation, da beginnt sie schon, das sind wirklich maßgebliche Größen. Wie würden Sie das in Verhältnis setzen?
Das werden schon richtige Schritte. Wir verkaufen ungefähr 2 Millionen Tonnen Jet im Jahr, Flugzeugkraftstoff. Wenn wir dann auf 700 Kilotonnen gehen, ist das schon eine erhebliche Menge im Vergleich mit diesen 2 Millionen Tonnen. Right? 700.000 Tonnen im Vergleich mit 2 Millionen Tonnen. Das ist also gut ein Drittel. Also in 2030 werden wir ungefähr ein Drittel von unserer Flugzeugkraftstoff, wenn alles klappt, produzieren als nachhaltigen Flugzeugkerosin. Und deswegen sage ich, das werden schon richtige Schritte. Sie sind noch lange nicht da natürlich. 30% ist noch keine 100. Oder, die Europäische Union hat sich als Ziel gesetzt, 70% bis 2050 nachhaltigen Kerosin, SAF. Das müssen wir also noch mehr als verdoppeln, aber den ersten Schritt nach 2030 wird schon ein großer sein.
Genau, es fängt ja an mit nächsten Jahr, 2025 sollen es 2% sein, dann 2030 genau. 6% und wie Sie sagen, 2050 70%. Finden Sie, ist dieser Plan denn generell durchführbar oder ist der schon fast schon zu ambitioniert? Wie würden Sie das einordnen?
Und da habe ich auch am Anfang erwähnt, wir müssen das zusammen entdecken. Aber wenn wir reden über 30% bis 2030, dann hört sich 70% bis 2050 schon mal nicht so außerirdisch an. Ne? Das könnte sein. Das könnte etwas geringer sein, etwas mehr, aber in der Richtung wäre es möglich. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass wir zusammen die Weichen setzen, die Gesellschaft, die Unternehmen, die Kunden, damit wir auch diese Investitionen machen können und auch diesen Umbau schaffen. Also dafür ist ganz wichtig, dass wir stabile Rahmenbedingungen schaffen. Weil dann können die Unternehmen planen und investieren, dann können die Kunden planen und sich umorganisieren, dann können auch die Endkunden das irgendwie verkraften. Aber sonst werden die Kosten zu hoch. Man muss auch der Wirtschaft die Zeit geben, die Effizienz zu steigern von dieser Produktion von nachhaltigen Flugzeugkerosin. Ja, aber ich würde mit dem Beispiel 2030 und dann das weiter nach vorne schauen bis 2050, würde sagen, könnte klappen, ist ambitioniert, aber könnte klappen. Aber ganz wichtig ist, dass wir stabile Rahmenbedingungen schaffen, damit wir auf dieser Reise auch zusammen gut vorankommen können.
Das technologische Know-how, das ist ja schon hier mit dem grünen Wasserstoff, mit dem Biofuels. Woran kann es denn da noch scheitern, wenn das schon da ist, sozusagen dieses Know-how?
Ja, teilweise ist die Technologie da. Zum Beispiel, Sie haben recht, Biokraftstoffe gibt es schon und auch Bio-Kerosin können wir herstellen. Aber bis 2050 müssen wir auch, sag mal, herausfinden, wie man zusätzlich zu den Biokraftstoffen auch, sag mal, synthetische Kraftstoffe herstellen kann. Also das heißt, von grünen Wasserstoff und biogenes CO2 sag mal, Zwischenprodukte machen und dann Endprodukt Kerosin. Und diese Route, die ist noch nicht erfunden worden oder ausgereift worden. Und wieso ist das notwendig? Das ist, weil man schon sehen kann, dass wenn man die biogene Rohstoffe benutzt, dass es zwar eine gute Menge ist, aber das wird nicht ausreichend sein, um die ganze Flugindustrie zu versorgen mit Kerosin. Das heißt, wir müssen in parallel auch diese synthetische Route bewandern. Und da hat die Europäische Union auch schon Weichen gesetzt. Die hat gesagt, in diesen 6% Quote SAF für 2030 ist enthalten 1,2% RFMBO, nennen sie das, als synthetische SAF von Wasserstoff und CO2. Und das schaukelt sich auch hoch bis 2035, 5% und so weiter. Und ja, da müssen wir noch viel Innovation machen. Da müssen wir auch noch Demo-Anlagen bauen und große Anlagen bauen. Und da muss die Industrie ansetzen jetzt, weil diese Technologie muss noch erfunden werden.
Welche Rolle spielt denn die Industrie und welche Rolle spielt denn der Gesetzgeber und sozusagen die EU und die Mitgliedsländer bei der Verwirklichung der Energiewende?
Und ich denke, deswegen ist auch eine große Chance für Europa. Ja, weil wir können natürlich auch die Energie erneuern, die Industrie erneuern, Arbeitsplätze schaffen, wir können neue Produkte kreieren und dann können wir auch wieder exportieren. Also es ist auch eine Chance, wenn wir das richtig machen. Was aber wichtig ist, ist, dass die Politik diese stabile Rahmenbedingungen schafft. Die kann man nicht jede 4 Jahre ändern, weil man muss das auf lange Sicht planen. Und das soll ambitioniert sein, aber auch wieder nicht zu ambitioniert. Das soll irgendwie eine richtige Maßstab gesetzt werden, damit wir gut vorankommen, aber auch nicht überstrapazieren. Industrie muss natürlich machen, wo die Industrie gut ist. Innovation, neue Investitionen, Dynamik, Professionalität, Fachkraft, Anlagenverfügbarkeit, Verbund, wo man zusammenspielt zwischen Industrie, um Effizienz zu schaffen. Das muss die Industrie machen. Kunden, auch die Kunden, da kann man weitläufig sehen, aber es ist auch wichtig, dass die Kunden, zum Beispiel Chemiekunden, auch auf der Suche gehen nach Mehrwertpropositionen. Ja, ich kann ja ein Chemieprodukt verkaufen, aber ich kann auch sagen, ich habe ein Chemieprodukt hier auf Biobasis oder auf Kreislaufwirtschaftsbasis. Und da kann man das, da gibt es sicher Kunden, die daran interessiert sind, die auch etwas mehr zahlen wollen für diesen kreislaufbasierten Chemieprodukt. Ja, und wenn man das natürlich dann im Markt bringt, mit einer guten Proposition, man erwirtschaftet da gut, da kann man da von diesen Einnahmen kann man auch wieder Investitionen tätigen. Und da ist auch sagen wir, die Kernkompetenz von den von den Verkaufsleuten und von den Salesleuten, aber auch die Kunden sind da gefragt, um diese Nische zu entdecken, wo auch diese Mehrwert gefragt ist und damit auch die Ertragskraft da ist. Und so kann man dann zu den ganzen Wirtschaft in die richtige Richtung schicken.
Sind denn nachhaltige Kraftstoffe denn notwendigerweise immer teurer als konventionelle oder kann sich das auch drehen in der Zukunft?
Ja, genau, das ist nicht notwendigerweise teurer. Es könnte am Anfang teurer sein, weil die Größenskalierung nicht da ist, weil die Innovation und die Technologie teuer ist am Anfang. Aber wir müssen uns alle natürlich den Ziel setzen, auch das für die Kunden bezahlbar zu halten. Und dass wir irgendwie eine Wirtschaft haben in 2050, die genauso gut wirtschaftet, mit so genauso gut Wertschöpfung, ja, aber auch nachhaltig. Das sollte das Ziel sein. Da sollen wir die ganze Innovationskraft und die Effizienzsteigerungskapazität in der Wirtschaft sollen wir dafür benutzen. Ja, also ich würde sagen, anfangs vielleicht teurer, aber dann gibt es auch vielleicht diesen Kunden, die einen Mehrpreis zahlen wollen, weil die vielleicht da Chancen sehen, um sich zu differenzieren. Aber dann später wird natürlich die große Skalierung und die Effizienzsteigerung folgen müssen, damit auch die Kosten wieder rauskommen. Und ich sehe da überhaupt nicht, wieso das nicht gelingen kann. Das hat bis jetzt mit allen Produkten und so, mit allen Industriewachstum hat das geklappt.
In Österreich soll ja der Biogasanteil erhöht werden. Aber vor kurzem ist dieses erneuerbare Gasgesetz im Nationalrat gescheitert an einer fehlenden Mehrheit. Und da würde mich interessieren, wie beurteilen Sie denn die Rolle von Biogas für die Industrie und die Haushalte in Österreich?
Es ist ein bisschen so wie mit nachhaltigen Kraftstoffen, wo ich gesagt habe, Biokraftstoffe spielen eine große Rolle, aber werden vielleicht nicht ausreichend. Deswegen muss man auf grünen Wasserstoff und CO2 zusätzlich schalten, damit man insgesamt genügend Menge hat. Bei Gas ist das eine ähnliche Geschichte. Ja? Biogas ist eine Möglichkeit und da gibt es natürlich Lebensmittelabfälle und da gibt es andere Reststoffe, die man zu Biogas machen kann. Wir haben auch ein großes Projekt in der Planung in Schwechat, um Biogas zu erzeugen. Es ist aber auch klar, dass das nie ausreicht. Ja, man kann da nie so viel wie wir jetzt Erdgas benutzen, kann man nicht Biogas erzeugen. Das geht nicht. Braucht auch nicht, weil man kann natürlich einen Teil von der Wärme, die Leute brauchen, zum Beispiel zu Hause, kann man in 2050 oder so, kann man auch aus Wärmepumpe kriegen, mit Elektrizität. Oder man kann zu dieser Zeit mit Geothermie ganz kurz ein Energienetz erzeugen. Und wir haben auch ein Projekt mit Wien Energie zusammen, um Geothermie zu benutzen in Wien, ja, für Wärme. Also ja, Biogas ist Teil von das Lösungspaket, ja. Aber zum Glück braucht nicht alles sein, weil es wäre auch nicht ausreichend Rohstoff da. Und deswegen wird es eine Vielfalt an Möglichkeiten geben, Geothermie, erneuerbaren Strom mit Wärmepumpe und so weiter.
Aber braucht es da Ihrer Ansicht nach ein erneuerbares Gasgesetz, um den Biogasanteil zu erhöhen? Oder glauben Sie, dass auch ohne gesetzliche Maßnahmen die Wirtschaft von selbst umsteigt darauf?
Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, denke ich, müssten wir versuchen, in Europa ein gleichwertiges Spielfeld oder Geschäftsfeld zu kreieren. Ich denke, den Alleingang von verschiedenen Ländern ist immer ein bisschen schwierig für die Industrie. Aber gut, das gesagt haben, ich bin kein Politiker, aber man muss sich anschauen. Ein Teil von den Wandel nach Biogas geht von selbst, weil es diesen Kunden gibt, die einen Mehrwert sehen. Es gibt auch Nische, zum Beispiel Bio-LNG für LKWs. Ja, das ist schon ein großer Markt in Deutschland. Und das hat damit zu tun, dass die LKWs sonst viel Maut zahlen und wenn die auf Bio-LNG umsteigen, nicht. Also Teil von diesem Schwung nach Biogas geht eigentlich jetzt so von der Wirtschaft getrieben. Ist das aber ausreichend? da muss man genau hinschauen, denke ich, das für die Gesetzgeber. Und wenn es nicht ausreichend ist, muss man sich überlegen, muss ich da Gesetze nachschalten. Und dann würde ich empfehlen, das europäisch zu machen. Ja, weil das, dann hat man die größere Skalierung auch. Aber ja, da bin ich kein Politiker, ich kann das nicht genau überblicken. Aber das ist genau die Diskussion, die jetzt politisch stattfinden soll.
Die OMV und die Kommunalkredit haben sich ja zusammengeschlossen, um eine Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff zu errichten in Schwechat. Können Sie uns denn mehr erzählen von diesem Projekt oder über den aktuellen Stand mal informieren?
Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich ein Vorzeigeprojekt, das wir zusammen haben. Ich hatte es schon angesprochen, diesen grünen Wasserstoff ist absolut essentiell für die Energiewende. Übrigens, zur Erklärung, wir sehen da die stoffliche Verwertung als große Chance. Also zum Benutzen von Kreislaufwirtschaft, zum Benutzen von biogene Kraftstoffherstellung. Nicht so sehr, also stoffliche Verwertung ja, aber nicht so sehr zum Verbrennen. Später vielleicht zum Verbrennen. Aber für Verbrennen, für Wärmeerzeugung, gibt es ja auch Alternativen wie eine Wärmepumpe mit erneuerbarem Strom oder Geothermie und so weiter. Deswegen stoffliche Verwertung sehen wir zuerst. Na, diese 10 Megawatt Anlage, die wir zusammen mit Kommunalkredit auch bauen in Schwechat, die ist beinahe fertig. Die werden wir in diesem Jahr hochfahren. Und die ist auch dafür da. Die ist für stoffliche Verwertung von dem Wasserstoff da. Wir werden den Wasserstoff einsetzen, um biogene Kraftstoff zu machen in unsere Co-Processing-Anlage. Und auch um die Qualität von dem Saft, die wir machen, diese 4 Kiloton, die ich angesprochen habe, zu verbessern. Und das gibt auch gute Einnahmen deswegen. Ja, weil die Saft und auch die biogene Dieselkomponente, die haben mehr Wert, wenn die noch günstiger sind im Vergleich zum fossilen Kraftstoff. Also je mehr CO2 man einspart, desto besser. Ja, desto besseren Preis man auch kriegt für diese Komponente. Und deswegen ist diesen grünen Wasserstoff von unserer 10 Megawatt Anlage auch so wichtig, weil eben dann wir diesen Mehrwert schaffen. Ist ein komplexes Projekt, also technisch sehr komplex. Wir sind schon einige Jahre jetzt dran. Wir sind eigentlich Neuland, das ist Neuland. Aber wir haben zusammen mit den Herstellern auch viele Probleme jetzt gelöst. Und ich bin stolz darauf, dass wir jetzt so weit sind. Es hat uns auch das Vertrauen gegeben, diesem Projekt. Und dieses Projekt ist der größte in Österreich dann, wenn wir anfahren. Aber Vertrauen gegeben, ein noch größeres zu bauen in der rumänischen Raffinerie. Also wir haben eine Investitionsentscheidung auch getroffen dafür eine insgesamt 55 Megawatt Anlage, also 5-mal so groß. Und wir planen jetzt noch eine Anlage in Österreich, die nochmal dreifach ist, 140 Megawatt. Das ist in der Planung. Die andere haben wir schon, die 10 Megawatt ist fast fertig. Die 55, die haben wir in Investitionsentscheidung, hat der OMV Petrom genommen, unsere Tochtergesellschaft. Und jetzt die 140 in Österreich ist in der Planung. Und deswegen auch war dieses Projekt mit Kommunalkredit so wichtig.
Wenn Sie sagen, dass das technisch sehr herausfordernd ist und auch viele Probleme mit sich gebracht hat, die man erst lösen hat müssen, wie kann man sich das vorstellen? Ist das nicht eine Elektrolyseanlage etwas, was es schon sehr oft auf der Welt gibt in vielen Ländern, die man einfach sozusagen nachbaut? Oder ist jedes Projekt für sich eine Herausforderung und hat ein unterschiedliches technisches Setup?
Sie sind sehr gut informiert. Tatsächlich, Elektrolyse ist schon über 100 Jahre im Einsatz in der Chemieindustrie. Auf alkalische Elektrolyse ist das und das funktioniert. Ja. Aber das sind auch Anlagen, die sind so 5 Megawatt, ist schon sehr groß für so eine Anlage. Was wir jetzt versuchen, ist natürlich viel größer zu bauen. Ich habe von 55 Megawatt, 140 Megawatt geredet. Und auch mit einer neuen Technologie. Also diese originelle Technologie, die hat man weiter verbessern können, indem man jetzt eine Elektrolyse-Membran einsetzt. Das ist ein Katalysator sozusagen. Die vereinfacht das Spalten von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Also es geht dann einfacher, ist mehr effizient, braucht man weniger Elektriziteit. Hat man weniger Verluste als Wärme. Ja, man setzt mehr von dieser Elektriziteit um in Wasserstofferzeugung. Das nennt sich zum Beispiel PEM-Elektrolyse, also mit diesen Membranen. Und so eine bauen wir im Moment in Schwechat. Das ist also ganz neue Technologie. Und deswegen war es schon schwierig, die auszureifen. Und es gab da, um auch einen Einblick zu geben, vor allem die Einbindung in der Raffinerie, wie es als industrielle Anlage dann gut betrieben wird, voll kontinuierlich. Und auch die Prozesssicherheitsseite, damit wir wirklich sicher sind, dass das die hohe Anforderung von einer industriellen Umgebung entspricht. Da haben wir extra Entwicklerarbeit gehabt, zusammen mit den Hersteller. Aber das hat jetzt geklappt. Und deswegen können wir jetzt auch die großen Schritte nehmen, weil dann 10 Megawatt wird die größte in Österreich und dann 55 wird größt in Rumänien, 140 nochmal größer in Österreich. Das sind Größenordnungen, die gab es in der Vergangenheit nie mit diesen altmodischen sozusagen Elektrolyse.
Im Zusammenhang mit der Energiewende wird ja auch immer viel über die Gefahr einer Deindustrialisierung in Europa geredet. Machen Sie sich auch Sorgen, dass es eine Deindustrialisierung gibt?
Naja, ich bin ein klein bisschen immer mehr so von, ich sehe die Chance als die Herausforderung, aber es ist eine Wende. Ja? Und natürlich, wenn wir das richtig machen, wird es sogar vielleicht bessere oder mehr Industrie geben und mehr Arbeitsplätze. Wenn man das irgendwie verpennt oder ja, unklug macht oder man wechselt die Regeln jede 2 Jahre und alles sind ungewiss, ja, dann ist es natürlich eine Bedrohung. Man muss natürlich auf diesen Chancenseite bleiben. Aber Fakt ist, die Elektrolyseanlagen, die ich anrede, das sind richtig große Investitionen. Die SAF-Anlage, die wir bauen in Petrobras, Raffinerie in Rumänien, aber auch die Kreislaufwirtschaftsanlage, die wir jetzt in Schwechat bauen, auch OMV-Technologie, die sind Re-Oil-Technologie, das sind Rieseninvestitionen. Auch den CoPro war über 200 Millionen Euro Investitionen. Also da sieht man, dass wenn man diese Energiewende richtig macht, da kriegt man richtig große Investitionen. Das sind neue Arbeitsplätze, das sind Anlagen, die kann man wieder 40 Jahre betreiben. Die geben wieder Schwung in die Wirtschaft. Also ja, das wäre mein Antwort. Ja, natürlich, wenn man das verpennt oder schlecht macht, dann wird die Konkurrenz und die anderen Länder in der Welt wieder besser und rascher gehen. Aber komm, ja, stellen wir uns die Herausforderung, machen wir das mal richtig, Schulter drunter. Und dann gibt es auch Chancen. Ja, und da würde ich ansetzen.
Ein weiterer Megatrend ist die Elektromobilität und ich wusste gar nicht, dass die OMV da auch sehr engagiert ist. Können Sie uns da mehr dazu erzählen?
Ja, wir sind sehr interessiert an E-Mobilität und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen ein Vorreiterrolle zu spielen in die Länder, wo wir aktiv sind mit Tankstellen. Und da haben wir jetzt in der engeren Auswahl Österreich, Ungarn, Slowakei und Rumänien. Aber wir werden dann noch ein paar andere Länder dazu nehmen. Und da bauen wir jetzt verstärkt ein Schnellladestation-Netzwerk aus. Und wir haben jetzt in Österreich 40 Tankstellen, wo wir auch Schnellladepunkte haben. Und die sind richtig schnell. Das sind also die 300 bis 400 kW. Ja, und die Elektromobilitätskunden, die kennen sich raus. Die wissen, dass es ziemlich hohe Kapazität Ladepunkte sind. Und wir sehen da auch sehr gute Aufnahmen von unserem Angebot. Und wir haben 40 in Österreich, wir haben nochmal 100 in den anderen 3 Ländern, die ich angesprochen habe. Und wir versuchen so, uns im Vorfeld zu platzieren. Wir haben übrigens auch jetzt die ersten 3 LKW-E-Ladepunkte in Österreich. Und wir werden das auch ausbauen bis Jahresende. Wir sehen da noch nicht viele E-LKW's auf der Straße, aber wir hören von unseren Großkunden, die ja LKW's fahren. Und wir haben verschiedene Kunden, die fahren mehr als 500 LKW's. Und die haben wirklich veel E-LKW's in de Bestellung. Und da werden wir in de nächsten 3 Jahren werden wir richtig veel E-LKW's auch auf der Straße sehen. Weil das hat einen richtigen Schwung jetzt. Und da möchten wir auch dabei sein und deswegen auch diesen E-Ladepunkte für LKW's.
Die OMV hat ja vor kurzem auch ihr Logo geändert, zum ersten Mal seit 30 Jahren. Warum ist denn das Logo geändert worden? Das macht man ja nicht leichtfertig, wenn etwas schon so bekannt ist.
Und da sind auch alle Mitarbeiter involviert gewesen und ganz, ganz enthousiastisch jetzt unterwegs. Wir sind ja auf diesen Transformationsreise. Und wir wollen unsere Kunden gut bedienen jetzt, aber auch da für die da sein. In de nächsten Jahrzehnte, ja, und in deze Energiewende da sein für unsere Kunden. Und wir wollten das auch symbolisieren mit ein neues Logo, dass das irgendwie auch beinhaltet. Ja, und man sieht da diesen, wir nennen das Loop, aber diesen Halbkreis oder so, das ist eine integrierte Leistung, integrierte Mannschaft, aber auch Richtung Kreislaufwirtschaft, Richtung erneuerbar, ja, Richtung nachhaltig. Das ist eine lange Reise, das wissen wir, aber wir wir wollen betonen, dass wir das schrittweise ambitioniert angehen. Und in der linken Ecke sehen Sie dann auch diesen, ist quasi ein Pfeil. Ja, das ist so in die Richtung. Auch ein frisches Grün. Und ja, das war, ist auch symbolisch für unseren Einsatz und für unseren Kunden ein Signal, aber auch für Mitarbeiter und für andere Stakeholder sozusagen.
Sie sind ja eben unter anderem auch für die Tankstellen zuständig, der OMV. Und ich finde, Tankstellen sind immer so interessante Orte, weil wenn man dorthin geht, ist man meistens irgendwo auf der Reise und man trifft Leute, die auch auf der Reise sind. Das ist, man kauft sich was zum Essen und, oder was zum Trinken und es ist immer so eine besondere Atmosphäre, finde ich. Haben Sie irgendeine Geschichte, die Ihnen einfällt, die Ihnen einmal auf einer Tankstelle passiert ist oder etwas, was Sie mit uns teilen wollen, irgendein Erlebnis oder eine Anekdote?
Ich arbeite auch manchmal an der Tankstelle. Und so war ich zuletzt, war ich unterwegs zum Burghafen Raffinerie von Wien und ich hatte angehalten meine OMV-Tankstelle in Laakirchen, so an der Autobahn für die Kenner, ja, Richtung Salzburg. Und da saß ich in ganz normale Jeans und ein Shirt, ja, also nicht als OMV-Mitarbeiter, aber ich war da am Telefon und da kamen zwei OMV-Tankstellenkollegen rein und die hörten meine Stimme und die haben so da umgeschaut, hey, Martijn, du sitzt hier. Ja, ja, ich bin hier. Und das war ganz interessant, weil die Kollegen waren dann da, um für de projectplanung, für den ersten E-Ladepunkt vorne bij een tankstelle. Ja, we hebben immer die E-Ladepunkte hinten gezien, maar we hebben jetzt in Laakirch haben die auch vorne. Wenn man reinfährt in de tankstelle, sind die ganz vorne. Und man platziert eigentlich den E-Auto dann auf einen richtigen Tankstelle-Parkplatz, wo die anderen Benzinfahrzeuge auch tanken. Und das war der erste. Und dann kamen wir so in Gespräch und das fand ich toll, ja, um meine Kollegen da zu treffen und zu sehen, wie enthusiasmiert die unterwegs sind. Das war schon Geschichte letztes Jahr. Ja. Und so gibt es immer wieder. Ich habe genau das gleiche Empfinden. Das ist auch ein Begegnungsort, ja, die Tankstelle. Und ich habe zwei Töchter, da möchte ich auch gerne mal auf ein Eis einladen. Und das mache ich auch hin und zu wieder, wenn wir in Urlaub fahren und so weiter.
Dann herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, herzlichen Dank und danke für die gute Zusammenarbeit für unser Vorzeigerprojekt dort in Schwechat. Ja, das ist wirklich auch die Kommunalkredit hatte auch den Mut gehabt, uns zu unterstützen. Und das freut mich sehr.
Das war Martijn van Koten im Infrastruktur-Podcast der Kommunalkredit. Bei dem diesjährigen kommunalen Sommergespräch in Bad Aussee hat Martijn van Koten an einer Diskussion mit dem Titel Grün, das neue Gold teilgenommen. Den YouTube-Link dazu gibt es in den Shownotes.